Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Oslo entdeckt die Frauen.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2011 is to be divided in three equal parts between Ellen Johnson Sirleaf, Laima Bowie and Tavakkul Karman.
Wer sind die drei und wie funktionieren die fünf Norweger, die den Preis vergeben? Dazu unser Schwerpunkt. Dann, die Finanzkrise löste viele Denkprozesse aus, auch bei Altbundesrat Rudolf Friedrich.
Ich bin ein absoluter Gegner der Exzesse, wie sie heute passieren. Das ist die Entstehung einer Art von Finanzfeudalismus, der eben auch politische Macht gibt. Und das finde ich außerordentlich gefährlich.
Das große Unbehagen rüttelt an den bürgerlichen Werten. Weiter, bequem und hell und schön, Hannes Wettsteins Entwürfe bereichern Wohnungen Land auf, Land ab. Und schließlich, nein, normal ist der nicht, heißt es über ein Geburtstagskind, dem wir heute auch noch gratulieren. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Simon Fatzer und Georg Auf der Mauer. Er hat die Nachrichten des Tages.
Die Verleihung des diesjährigen Friedensnobelpreises an drei Frauenrechtlerinnen aus Afrika und dem arabischen Raum stößt international auf viel Zustimmung. Die Preisträgerinnen sind die erste Präsidentin von Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, dann Laima Bowie, die ebenfalls aus dem westafrikanischen Land stammt, und Tavakkul Karman aus Jemen. Das Nobelpreiskomitee zeichnet die drei für ihren Kampf gegen Krieg, Gewaltherrschaft und die Unterdrückung der Frauen aus. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International etwa spricht von einem, Zitat, wichtigen Schritt für die Anerkennung des Kampfes von Frauen für Gleichberechtigung. Nach einem Unterbruch von über 20 Stunden hat die SBB die Bahnstrecke Olten-Basel wieder teilweise für den Betrieb freigegeben. Ein Gleis könne in erster Linie für den Fernverkehr wieder befahren werden, teilte die SBB mit. Im Regionalverkehr sind noch immer Busse im Einsatz. Im Zürcher Letzigrundstadion sollen Fußballspiele sofort abgebrochen werden, wenn Fackeln, Petarden oder Rauchbomben entzündet werden. Darauf haben sich die Grasshoppers und die Stadt Zürich geeinigt. Marco Capretz vom Zürcher Schul- und Sportdepartement.
Wir sind sehr froh, dass grundsätzlich alle beteiligten Parteien sich einig sind, dass im Bereich des Abbrennens von Pyromaterial im Stadion Nulltoleranz herrschen soll. Der Grasshopper Club Zürich und die Stadt Zürich sind sich sogar einig, dass Spiele abgebrochen werden sollten, wenn Pyros oder Ähnliches im Stadion abgebrannt wird.
Die Grasshoppers haben bei der Fußballliga einen Antrag gestellt, damit sofortige Spielabbrüche möglich werden. Der FC Zürich sei im Grundsatz damit einverstanden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Zürich. Beide Vereine wollen für vermummte Fans Stadionverbote aussprechen. Seit 4 Monaten hat die Arbeitslosigkeit in der Schweiz nicht zugenommen. Sie liegt konstant bei einer Quote von 2,8%. Konkret sind das etwas mehr als 110.000 Menschen, die keine Arbeit haben. Offenbar trotze der Arbeitsmarkt der Frankenstärke, den Finanzturbulenzen sowie der Angst vor einer Weltwirtschaftskrise, stellt das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO fest. Dennoch rechne man damit, dass die Arbeitslosigkeit in den nächsten paar Monaten leicht ansteigen werde. Am US-Arbeitsmarkt zeichnet sich eine leichte Entspannung ab. Im September wurden nach einer Mitteilung des Arbeitsministeriums gut 100.000 Stellen geschaffen, deutlich mehr als erwartet. Ökonomen hatten mit einem Zuwachs von lediglich um die 60.000 Stellen gerechnet. Positiv waren auch die Korrekturen der Vormonate. Im August beispielsweise kamen knapp 60.000 Jobs hinzu. Zuvor hatten die Statistiker Nullwachstum gemeldet. Die Arbeitslosenquote liegt in den USA allerdings weiter bei hohen 9%. Die Ratingagentur Fitch hat die Kreditwürdigkeit von Italien und von Spanien herabgestuft. Die Schuldenkrise in der Eurozone habe sich verschärft, begründet Fitch die Maßnahme. Und die italienische Regierung habe zu spät auf die Ausweitung der Schuldenkrise reagiert. Zuvor hatten bereits die Agenturen Moody's und Standard & Poor's die Kreditwürdigkeit Italiens herabgesetzt. Die Aussichten für Spanien und Italien bewertet Fitch als negativ. Mit Hilfsgeldern wurden in Afghanistan neue Spitäler gebaut und auch neue Schulen. Die Spitäler haben jedoch zu wenig Ärzte, um eine Grundversorgung gewährleisten zu können. Und in den Schulen fehlt es an Lehrern und Material. Dies beklagt eine Organisation, die etwa 120 Hilfswerke in Afghanistan vertritt. Heute vor 10 Jahren begann der Krieg in Afghanistan, knapp einen Monat nach den Terroranschlägen der Al-Qaida vom 11. September. Zum 10. Jahrestag äußerte sich der afghanische Präsident gegenüber der britischen BBC selbstkritisch. Seiner Regierung und den ausländischen Truppen sei es nicht gelungen, den Menschen auf der Straße Sicherheit zu bringen. Zwischen 1994 und 2006 wurde in der Schweiz eine Fläche überbaut, die fast so groß ist wie der Kanton Nidwalden. Somit ist der Zuwachs an Siedlungsfläche im Vergleich zu den 12 Jahren zuvor leicht gesunken. Er betrug noch gut 9%. Ausnahmen bilden Zürich und Uri, wie das Bundesamt für Statistik schreibt. Dort ist der Zuwachs bei den überbauten Flächen fast gleich geblieben. Vor allem der Bau von Golfplätzen trage zum Wachstum der Siedlungsfläche bei, teilt das Bundesamt weiter mit. In der Schweiz gibt es insgesamt 90 Golfplätze. Die Schweiz will ihre Kultur bewahren. Deshalb hat der Bund eine Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz veröffentlicht. Das schreibt das Bundesamt für Kultur. Auf der Liste befinden sich unter anderem das Fondue, das Jassen und das Alphorn. Aber auch Kuriositäten wie die Zahl 11, die im Kanton Solothurn als magisch gilt. Die Liste der Schweizer Traditionen ist nicht endgültig, sie kann in Zukunft ergänzt werden. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.652 Punkten plus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.082 Punkten minus 0,4%. Der Euro wird zu 1.2386 gehandelt, der Dollar zu 92,49 Rappen. Die Wetterprognose. Am Abend und in der Nacht geht es wechselhaft weiter. Morgen ist es oft bewölkt, windig und nass. Die Schneefallgrenze fällt auf 1400 bis 900 Meter, im Osten lokal noch tiefer. Die Höchstwerte erreichen knapp 10 Grad. Im Süden bleibt es dank kräftigem Nordföhn ziemlich sonnig bei maximal 18 Grad. Am Sonntag fällt im Osten zunächst noch etwas Regen. Tagsüber ist es oft bewölkt, aber länger trocken, bevor am Abend neuer Regen aufkommt. Am Montag wird es von Westen allmählich freundlicher und um 15 Grad wieder milder. Im Süden geht es mit Nordföhn ziemlich sonnig weiter und es wird ungefähr 20 Grad warm.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 2 und 4 und der DRS Musikwelle. Und mit diesen Themen geht's hier weiter. Ein langer Krieg mit veränderten Zielen.
It must be an Afghan victory because really only they can do it.
Sogar Stanley McChrystals Absicht eines afghanischen Sieges muss inzwischen begraben werden. Rückblick auf 10 blutige Jahre in Afghanistan. Dann bürgerliche Werte auf dem Prüfstand. Ein Autodidakt bereichert die Designwelt. Und 80 und noch immer eine große Klappe.
Ja, 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 ja.
Desmond Tutu, die Stimme des Gewissens in Südafrika. Echo der Zeit, diese Sendung gibt es auch für unterwegs als Podcast, auch im Abonnement unter drs.ch. Zuerst aber zum Friedensnobelpreis. So groß war die Auswahl noch nie. 241 Nominationen waren in Norwegen deponiert. 3 Bürgerrechtlerinnen dürfen sich freuen und die 1,1 Millionen Euro teilen. 2 davon führen ihren Kampf im westafrikanischen Staat Liberia und eine davon irst Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf. Sie, die einzige Frau, die je an die Spitze eines afrikanischen Staates gewählt wurde, wird geehrt als Belohnung für Demokratie, Frauen und Bürgerrechte. Was hat sie tatsächlich geleistet? Das fragte ich den Afrika-Experten Rudi Küng.
Sie hat die Bedeutung der Frauen in der liberianischen Gesellschaft enorm gestärkt. Und das zuerst damit, dass sie die Wahl gewonnen hat, damals vor 6 Jahren, in einem von Männern dominierten Land eine Mehrheit hinter sich zu scharen. Das ist eine Leistung, noch dazu gegen den international bekannten Fußballer George Weah. Und sie hat auch in Liberia, das vom Bürgerkrieg und der Herrschaft von Charles Taylor völlig ruiniert war, so etwas wie eine Stabilität herstellen können. Eine juristische Stabilität, eine soziale Stabilität. Und das ist auch eine große Leistung.
Sie wird hoch gelobt im Ausland, aber in Liberia selbst ist sie auch umstritten. Wir hatten letzte Woche einen Bericht aus Liberia, wo man sich wundert, dass sie im Ausland so groß rauskommt.
Das kann man auf dem Hintergrund verstehen, dass Liberia ein sehr gespaltenes Land ist, und zwar seit seiner Schaffung vor mittlerweile anderthalb Jahrhunderten, denn es waren ehemalige US-Sklaven, die da kamen und sich niederließen, die einheimische Bevölkerung sogleich auch zu unterdrücken begannen. Diese Elite, eine sehr kleine Elite von 5% vielleicht, dieser Elite gehört Ellen Johnson Sirleaf an, und die Spannungen zwischen dieser Elite und der Mehrheitsbevölkerung, die prägen dieses Land, und das macht es halt eben auch, dass viele in Liberia in ihr nicht diese großartige Persönlichkeit sehen wie das Nobelpreiskomitee.
Neben Ellen Johnson Sirleaf wird eine zweite Frau aus Liberia ausgezeichnet, Lima Bowie, die ist erst 39. Wer ist denn sie?
Sie ist eine äußerst engagierte Kämpferin für Frauenrechte, gegen Frauenausbeutung, gegen die Gewalt gegen Frauen, und das eben auch vor dem Hintergrund dieses schrecklichen Bürgerkriegs in Liberia. Sie hat noch während des Bürgerkriegs Frauenproteste organisiert und die Frauen dazu aufgerufen, eben dafür auch zu kämpfen, gegen ihre Männer sozusagen, dass sie eben mit dem Krieg aufhören, mit diesem zermürbenden Bürgerkrieg. Sie hat weiter auch Frauenproteste organisiert, als Charles Taylor, der ehemalige Warlord und Bürgerkriegsstarter, als der Präsident war und dieses Land ruinierte. Und sie hat wahrscheinlich dazu beigetragen, eben Charles Taylor aus dem Amt zu vertreiben. Und das wird ihr heute angerechnet.
Beide diese Frauen stehen für den Versöhnungsprozess in Liberia. Wo steht denn dieser Frieden? Wo steht dieser Prozess?
Wenn wir einfach mal schauen, ob die Waffen sprechen, dann können wir sagen, nein, die Waffen schweigen in diesem Land, wo es so schlimm zu und her gegangen ist während 14 Jahren. Wenn wir das politische Feld anschauen, jetzt 4 Tage vor den Präsidentschaftswahlen, dann muss man sagen, dieses Land ist noch immer von Gegensätzen zerrissen. Den Hauptgegensatz habe ich schon erwähnt, aber auch die politischen Gegensätze sind ganz groß, und es ist auch überhaupt nicht klar, ob Ellen Johnson Sirleaf diese Wahl jetzt einfach gewinnen kann, denn die Gegner sind weiterhin da. Es sind auch Leute noch immer da, die Charles Taylor als Kriegsfürst und als Präsident noch immer verehren. Es sind andere Kriegsfürsten, die Grausamkeiten begangen haben, sind noch immer hier als Kandidaten und wollen Präsident werden. Also man kann nicht wirklich davon reden, dass diese Versöhnung politisch schon erreicht wäre.
Wenn Sie diese Wahl ansprechen, in 4 Tagen will sich Ellen Johnson Sirleaf wieder wählen lassen. Der Zeitpunkt der Vergabe des Friedensnobelpreises ist ja schon sehr besonders. Kann der da eine Wirkung haben auf diese Wahlen? Könnte er ihr sogar schaden?
Ich finde den Zeitpunkt auch nicht gerade glücklich, weil er greift natürlich dieser Entscheid des Nobelpreiskomitees in die Politik in Liberia ein. Meine Lesart ist, dass Ellen Johnson Sirleaf dadurch sehr gestärkt wird. Denn es geht einmal mehr darum, die Frauen in dem Land zu mobilisieren und all diese urbanen, modernen Kräfte, die hinter ihr stehen, die sie schon einmal gewählt haben. Und dazu hilft natürlich dieser Friedensnobelpreis.
Das war Afrika-Spezialist Rudi Küng über Liberia, wo 2/3 des Friedensnobelpreises hingehen. Bleibt noch 1/3, und das geht auf die arabische Halbinsel nach Jemen. Dort demonstrieren die Menschen seit Anfang Jahr gegen das gewalttätige Regime von Präsident Saleh. Ganz zuvorderst im friedlichen Kampf ist Tawakkul Karman. ARD-Korrespondent Martin Durm kennt sie.
Das Rumpeln überlassen sie lieber den jungen Männern, die gar nicht genug kriegen können vom Fäuste schwingen und von kämpferischen Parolen. Das muss wohl so sein. Aber manchmal werden sogar die Männer still auf dem Versammlungsplatz der Opposition, um die Frauen zu hören. Die Frauen demonstrieren im Jemen streng getrennt von den Männern. Sie verbringen die Tage des Widerstands in eigenen Zelten, verhüllen sich mit pechschwarzen Schleiern, nehmen die Außenwelt nur durch Seeschlitze wahr. Das Einhalten der strengen islamischen Kleiderordnung hindert sie aber nicht im geringsten daran, selbst in schwierigen Zeiten in eine bessere Zukunft zu blicken.
We will achieve all the goals of our revolution.
Wir werden alle Ziele unserer Revolution erreichen, sagt Tawakkul Karman, eine der führenden Frauen der demokratischen Opposition. Am Ende wird der Jemen ein freies Land sein. Wir haben keine Angst, wir haben Selbstvertrauen und wir geben nicht auf.
We will struggle for these things.
Tawakkul Kurman empfängt ihre Gäste in einem aus Sperrholz und Plastikplanen zusammengezimmerten Unterstand. Sie ist eine der prominentesten Vertreterinnen der Opposition gegen Abdallah Saleh. Der Machthaber, sagt Tawakkul Kurman, wird sich für das, was er uns angetan hat, verantworten müssen.
We will trial him and his regime because of their, you know.
Wir werden Abdallah Saleh und seine Leute vor Gericht stellen. Wir werden sie wegen Korruption anklagen und weil sie so viele junge Demonstranten auf dem Gewissen haben. Verlassen Sie sich darauf, Saleh wird nicht mehr zurück an die Macht kommen.
Ali Abdullah Saleh will not go back to the authority.
Draußen auf der Straße steht eine junge Frau mit einem Bild in der Hand. Das hier war mein Bruder, sagt sie. Er wurde hier auf diesem Platz von Scharfschützen erschossen. Sie waren auf den Dächern und haben einfach in die Menge gefeuert. Das war ein Massaker. Sie haben die Leute wie Tiere abgeknallt. Die Revolution, die wir wollen, muss eine friedliche sein, sagen die Frauen. Den gewaltsamen Machtkampf, den sie dieser Tage erleben, empfinden sie als größte Bedrohung für einen echten demokratischen Wandel.
All the guns, they put it in their homes.
All die Gewehre, die in unseren Häusern liegen, die vielen Waffen, die unsere Männer besitzen, wohin hat uns das geführt? Wir glauben fest daran, dass wir diesen Kampf nur friedlich gewinnen können.
By peace.
Neben Tawakkul Kurman sitzt ihr Vater, ein alter Mann, der die ganze Zeit über kein Wort gesagt hat. Dass er schweigt, dass er seiner Tochter das Reden über Politik überlässt, widerspricht zutiefst jemenitischer Tradition. Aber da lächelt er nur und sagt:
His speech is enough. This is their future.
Was meine Tochter geredet hat, ist genug. Sie hat das Recht dazu. Das ist ihre Zukunft.
Their future.
Wir alten Männer sind die Vergangenheit.
We are best.
Der alte Vater von Tawakkul Kurman, für ihn gibt's noch mehr zu lächeln jetzt, wo seine mutige Tochter den Friedensnobelpreis erhält. Eine Frau aus Jemen, zwei aus Liberia, eine überraschende Kombination, auf die das Komitee da setzt. Ich habe Bruno Kaufmann in Stockholm gefragt, ob sich das fünfköpfige Komitee nicht entscheiden konnte.
Doch, es hat sich sehr wohl entschieden, nicht in erster Linie für ein Land oder eine Region oder auch einen Konflikt oder nicht einmal für bestimmte Köpfe, sondern eigentlich für ein Thema, wie es gesagt worden ist vom Komitee, die entscheidende Rolle von Frauen im Kampf um Menschenrechte, Demokratie und Frieden. Und damit setzt eigentlich das norwegische Nobelkomitee auf ein neues Thema des Friedenspreises, nachdem früher ja die Abrüstung, Menschenrechte und Umwelt im Mittelpunkt gestanden sind.
Die Wahl erstaunt ja auch wegen des Zeitpunkts. In 4 Tagen stellt sich Ellen Johnson Sirleaf der Wiederwahl. Das ist ein höchst politischer Entscheid.
Ja, so ist es. Und der Friedensnobelpreis ist ein politischer Preis, im Unterschied zu allen anderen Nobelpreisen, die ja in Stockholm und nicht in Oslo verliehen werden. Man muss auch sagen, der Friedensnobelpreis ist nicht unbedingt ein Preis als späte Ehrung gedacht, sondern auch als Ermutigung für die Zukunft und in dieser Hinsicht eigentlich eine klare Wahlempfehlung, auch wenn das so heute nicht bekräftigt worden ist.
Kritik gibt's ja eigentlich immer. Aber einen sehr umstrittenen Entscheid hatte das Komitee vor 2 Jahren gefällt mit US-Präsident Obama, der war auch sehr politisch und eben sehr stark kritisiert hat, das Renommee des Komitees eigentlich gelitten unter diesem Entscheid.
Nein, ganz klar nicht. Das Interesse der Medien steigt zum Beispiel von Jahr zu Jahr. Das kann gemessen werden. Der Friedensnobelpreis ist ja auch kein Zufallsentscheid, sondern da sind klare Überlegungen dahinter. Im Falle von Barack Obama war es eigentlich einerseits der neue Ton, der da hereingebracht wurde vom Präsidenten, den zu honorieren und auch zu ermutigen, da weiterzumachen. Zum Zweiten hat sich damals das Komitee zum ersten Mal unter dem Vorsitz von Torbjörn Jagland auch ganz klar ein bisschen in die globale Gloria des damals noch frischen Präsidenten stellen wollen. Und es ist ihm auch ein bisschen gelungen.
Sie sprechen von klaren Überlegungen, die dahinter stehen. Nach welchen Kriterien funktioniert denn das Auswahlverfahren?
Da gibt es eigentlich mal eigentlich den Ausgangspunkt, und das ist ja das Testament des Preisstifters, des schwedischen Industriellen Alfred Nobel. Das war ja der Erfinder des Dynamites, der reich wurde mit Kriegen und da auch ein schlechtes Gewissen hatte und deshalb einen Preis stiftete vor über 100 Jahren eben für Abrüster, wie er sagte, und Armeeabschaffer. Die Komitees haben das dann mit den Jahrzehnten neu interpretiert. Man hat dann eben auch Konfliktvermittler sozusagen zu einem Kriterium gemacht, Menschenrechtler, Umweltaktivisten, und jetzt eben auch Frauenpolitikerinnen.
Das Gremium besteht aus 5 Politikerinnen und Politikern und da gibt es immer wieder auch Kritik, wieso da keine Experten drin sitzen.
Ja, und das kann man sicher sich ein bisschen fragen. Das ist ja ein Komitee, das nach Parteienproporz im norwegischen Parlament zusammengestellt wird mit Altpolitikern. Und das ist ja einerseits ein bisschen provinziell, andererseits muss man sagen, dass ein recht imponierender Apparat rund um dieses Komitee herum arbeitet, das dann eben die Nominationen entgegennimmt. Jeder nationale Politiker in der Welt kann eine Nomination machen oder auch Professoren. Dann gibt es eine Shortlist und dann sind eigentlich Dossiers von Experten erstellt über den Sommer, bis dann eben das Komitee wieder zusammensitzt und letztlich den Entscheid fällt.
Und wie muss man sich dieses Zusammensitzen denn vorstellen? Wird da ziemlich heftig auch gekämpft intern?
Ja, das ist so eine dieser Fragen. Es ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei der schweizerischen Regierung, dem Bundesrat. Genaueres weiß man ja nicht. Es passiert aber immer wieder, dass es mal ein Eklat gibt. Das war zum Beispiel 1994 so, als Arafat, Peres und Rabin den Preis bekamen. Da ist damals ein konservatives Mitglied des Komitees ausgetreten im Protest. Ganz genau, was eben läuft, weiß man nicht, weil auch die Geheimhaltung im Komitee sehr streng ist. Alle Protokolle sind 50 Jahre unter Verschluss.
Deres Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann in Stockholm. Heute sind es genau 10 Jahre, dass der Westen in Afghanistan Krieg führt. Fast alles hat sich in diesen 10 Jahren geändert. Die Beweggründe für den Militäreinsatz, die Strategie und die Ziele. Was damals als notwendiger Sieg galt, um Terrorangriffe im Westen zu verhindern, ist aus westlicher Sicht heute vor allem eine schwere Last und angesichts ausbleibender Erfolge sogar eine Peinlichkeit. Immer lauter wird gefragt, war der ganze Afghanistan-Einsatz nicht einfach ein Riesenfehler? Fredrik Steiger.
Bomben, Explosionen, Blitze am Nachthimmel über Kabul – so begann am 7. Oktober 2001 der jüngste Afghanistan-Krieg. Die wenigsten dachten damals, dass er 10 Jahre später noch immer im Gange sein würde. Der Tenor im Westen war klar – dieser Krieg muss geführt werden, aus ureigenem Interesse. Deutschlands Verteidigungsminister Peter Struck sagte stellvertretend für viele:
«Unsere Sicherheit wird nicht nur, aber auch am Hindukusch verteilt.»
Das damalige Ziel, den Westen vor Terroranschlägen aus Afghanistan zu schützen, wurde binnen Wochen erreicht. Die Taliban, die Al-Qaida frei operieren ließen, wurden rasch vertrieben. Doch das Hauptziel wurde ergänzt, um das weit ehrgeizigere Vorhaben, aus Afghanistan ein stabiles, demokratisches, prosperierendes Land zu machen. Davon ist man noch meilenweit entfernt. Es ist zwar politisch verständlich, aber realitätsfremd, wenn NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen sagt:
«And now the tide is turning. The Taliban is under pressure everywhere. The Afghan security forces are getting...»
Das Blatt habe sich gewendet, die Taliban seien unter Druck, die afghanischen Sicherheitskräfte würden täglich stärker, die Übergabe von Verantwortung laufe bestens. Was war denn mit den jüngsten Angriffen auf das Hotel Intercontinental, die US-Botschaft, den Halbbruder von Karzai, den Unterhändler Rabbani? Afghanistan ist keineswegs sicherer. Doch es ist auch nicht alles schlechter, betont Robert Watkins, der 2 Jahre für die UNO in Kabul tätig war.
There are indeed many positive developments and I think it's extremely important not to lose sight of those because
man blendet das Positive aus, die gewaltigen Verbesserungen bei der Infrastruktur, bei den Frauenrechten, im Bildungs- und Gesundheitswesen. Falsch ist auch, dass fast alle Afghanen die westlichen Truppen gerne los würden. Es sind aber nicht mehr 90%, die wollen, dass die NATO bleibt, sondern bloß noch etwa die Hälfte, darunter viele Frauen und gebildete Schichten. Sie fürchten eine Rückkehr der Taliban am meisten. Vor allem im Süden und auf dem Land, so der französische Militärexperte Michel Goya, würden die NATO-Truppen als fremd, abgeschottet, verschanzt in ihren Feldlagen wahrgenommen. Und Wut löste aus, dass jahrelang vor allem ein Luftkrieg geführt wurde, bei dem viele Zivilisten starben. Das wurde inzwischen korrigiert. Man brauche mehr Truppen im Land, weniger Bomben, mehr Schutz für die Zivilbevölkerung, sagte schon vor 2 Jahren Stanley McChrystal, damals Oberkommandierender in Kabul und Vater der neuen Strategie, gegenüber Schweizer Radio DRS.
In counterinsurgency, your goal is to protect the population. The way to do that is to...
Als einer von wenigen gab er früh zu, die Lage werde schwieriger und nicht besser. Heute sagt er, der Westen sei naiv in diesen Krieg gegangen, mit bloß oberflächlichem Wissen und bescheidenem Interesse für die afghanische Wirklichkeit und das afghanische Volk. Ebenfalls bereits vor 2 Jahren sagte McChrystal,
«It must be an Afghan victory, because really only they can do it. It must be an Afghan victory also, so that it means something.
Es müsse letztlich ein afghanischer Sieg sein. Nicht der Westen, nicht die NATO könnten stellvertretend für Afghanistan siegen. Nicht mehr ein militärischer Sieg ist also neuerdings das Ziel, sondern ein ausgehandelter Frieden.
I don't think anybody involved in this believes that it's going to be possible to defeat the Taliban militarily.
Denn militärisch seien die Taliban nicht zu besiegen, sagt etwa Nigel Ingster von der Denkfabrik IISS und Ex-Vizechef des britischen Geheimdienstes. Doch ob schon die UNO, die NATO, die USA, die afghanische Regierung, die Mehrheit der Afghanen nun eine Friedenslösung wollen, liegt sie noch immer in weiter Ferne. Denn genau jetzt, da man endlich auf Verhandlungen setzt, fehlen die Voraussetzungen dafür. Die Taliban zieren sich, wähnen sich ohnehin auf der Siegerstraße und verweigern Kompromisse. Und der Westen ist nicht mehr wirklich bereit, Druck zu machen für einen Frieden. Denn er will vor allem eines: raus aus Afghanistan.
Es ist 19.26 Uhr. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit revidierten Werten, einem kreativen Kopf und einem unbequemen Mahner. Die Finanzkrise hat vieles erschüttert und viele Diskussionen ausgelöst. In den USA, in Großbritannien und Deutschland auch eine überraschende Debatte über die Krise der bürgerlichen Werte. Bürgerliche Politiker gestehen, dass ihnen linke Analysen plötzlich einleuchten. Und in der Schweiz? Der Wahlkampf hemmt zwar Grundsatzdiskussionen, aber auch hierzulande reift bei Bürgerlichen die Vorstellung, dass etwas geschehen muss, wenn bisher grundlegende Werte bleiben sollen. Sascha Buchbinder über die Anfänge einer Diskussion.
Aufrichtigkeit, Gewissenhaftigkeit, Mäßigung. Begriffe aus einer anderen Zeit. Inzwischen ist Finanzkrise und damit verbunden eine Vertrauenskrise. Die alten Gewissheiten sind ausgeleiert, alte Positionen werden geräumt. Beispiel Finanztransaktionssteuer. Eben noch ein Fetisch der Linken, fordern heute die konservativen Regierungen Frankreichs und Deutschlands die Einführung einer Steuer auf Börsengeschäften. Logisch, sagt Daniel Käser, einst Schweizer IWF-Exekutivdirektor. Die Börsen seien einfach zu nervös geworden.
Systeme, also die Finanzmärkte, leben eigentlich nur von Kursunterschied. Wenn Ruhe herrscht, kann man keinen Gewinn machen.
Um die Märkte zu zähmen, fordert auch der Finanzspezialist Käser eine Finanztransaktionssteuer. Andernfalls diktierten die entfesselten Börsen der ganzen Gesellschaft den Takt.
Alle sind gezwungen, sozusagen ziemlich hektisch und rücksichtslos zu handeln, sodass also immer Leute unter die Räder kommen.
Die Finanzkrise hat die gesellschaftlichen Kosten der Deregulierung sichtbar gemacht. Inzwischen sind selbst lupenreine Marktliberale alarmiert. In London bekennt der offizielle Biograf von Margaret Thatcher, Charles Moore, erstmals frage er sich, ob die Linken nicht doch recht gehabt hätten.
The great aims of market liberalism of the Thatcher and Reagan era of spreading this sort of ownership.
Das große Ziel der Ära der Marktliberalisierung war, den Besitz breiter zu verteilen. Doch das wurde ins Gegenteil verkehrt. Wenige profitierten. Deshalb klingen linke Analysen heute einleuchtend.
Ein verstörender Verdacht für einen überzeugten Liberalen. Doch Charles Moore beharrt darauf. Ein Teufelspakt zwischen Regierung und Banken, das konnte nicht gut gehen.
You had a sort of turbocharged capitalism paying for a great deal of government expenditure. And this devil's bargain, of course, didn't work.
Der Turbokapitalismus schien allen zu dienen. Aber natürlich funktionierte der Teufelspakt nicht auf Dauer, weil die Staaten die Risiken der Banken decken mussten. Als sich ankündigte, dass das schiefgehen würde, taten die Zentralbanken alles, damit die Party weiterging. Jetzt kommt das Ende und es folgen furchtbare Kopfschmerzen.
Ein Erwachen mit Kater. Zeitgleich meint der amerikanische Ökonom Nouriel Roubini im Interview mit dem Wall Street Journal, dass Karl Marx wohl recht hatte, der Kapitalismus zerstöre sich selbst. Und in Deutschland klagt der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Frank Schirmacher, der Neoliberalismus sei wie eine Gehirnwäsche über die Gesellschaft gekommen und habe die bürgerlichen Werte zertrümmert. Rütliwiese, 1. August. Am Mikrofon wettert Hans-Heiri Inderkum gegen die Boni-Mentalität. Inderkum, Ständeratspräsident, 64-jährig, Rechtsanwalt und Vertreter des Kantons Uri seit 16 Jahren. Populismus ist ihm fremd.
Die Bezüge vorab von Managern haben Ausmaße angenommen, die durch nichts mehr zu rechtfertigen sind und die deshalb als eigentliche Verwerfungen zu bezeichnen sind. Diese Exzesse sind geeignet. Diese Exzesse sind geeignet, das gesellschaftliche und damit auch das politische Klima zu vergiften.
Wenn die Leisen ungehalten werden, dann gärt etwas im Land. Immer mehr Bürgerliche realisieren, dass die Neoliberalen gar keine Geistesverwandten sind, dass sie eine andere Agenda verfolgen. In der Krise wird klar, ihre bürgerlichen Werte waren nur Fassade. Die Neoliberalen reden von Freiheit, aber ihr Ziel ist die Freiheit von jeglicher Kontrolle, die Freiheit von gesellschaftlicher Verantwortung, die Belohnung von Rücksichtslosigkeit und Gier. Steuerabbau als Maxime, der Staat als bloßer Dienstleister, was sich nicht in Geld ausdrücken lässt, gilt als wertlos. Das marktradikale Denken hat sich breit gemacht. Mit scharfen Worten kritisiert Altbundesrat Rudolf Friedrich diese Entwicklung.
Wer arbeitet, soll auch verdienen. Aber ich bin ein absoluter Gegner der Exzesse, wie sie heute passieren. Das ist die Entstehung einer Art von Finanzfeudalismus, der eben auch politische Macht gibt. Und das finde ich außerordentlich gefährlich.
Viele Bürgerliche denken inzwischen ähnlich. Aber die meisten reden nur hinter vorgehaltener Hand. Der Wahlkampf bestimmt die Agenda und bürgerliche Wahlkämpfer wollen nicht in Verdacht geraten, das Geschäft der Linken zu betreiben. Ein FDP-Vertreter entschuldigt sich, die Diskussion sei wichtig, aber der Zeitpunkt ungünstig. Ein anderer klagt, wer differenziert argumentiere, werde niedergeschrien. Und ein CVP-Parlamentarier bilanziert bitter, Finanzkreise diktierten doch dem Parlament schon längst die wichtigen Entscheide. Nur wer unabhängig ist, redet frei. Männer wie René Rinoff, Alt-FDP-Ständerat und Staatsrechtsprofessor. Ist eine Revolution von rechts im Gang?
Ja, in der Vergangenheit war es ein Stück weit die Linke, die einen Gesellschaftsumsturz bewirken wollte. Und heute erleben wir das auf der rechten Seite. Genau die gleiche Erhabenheit, charismatische Führer, das Radikale, das Infragestellung der anderen, die Diffamierung von Teilen der Gesellschaft, das dort stattfindet. Und das ist nicht mehr bürgerlich.
Die Pointe dabei, weil sich die rechten Revoluzer im Fundus bürgerlicher Werte bedienen, fehlen den Bürgerlichen die Worte, um sich abzugrenzen. Die rechten Revolutionäre bringen keine neuen Ideen. Stattdessen Protest, Wut und Ausgrenzung. Das Umstürzlerische ihrer Bewegung liegt in ihrer Einseitigkeit, ihrem Schweigen zum Thema Verantwortung. Die Finanzkrise hat deutlich gemacht, dass ihre Agenda zweierlei Maß kennt. Konkurrenzkampf und entfesselte Märkte werden gepredigt, solange es Gewinne zu verteilen gibt. Aber wenn's schief geht, soll der geschmähte Staat die Verluste tragen. Folge dieser Doppelmoral ist ein galoppierender Vertrauensverlust.
Kommt dazu, dass das natürlich nicht mehr durchschaubar ist und nicht mehr verständlich ist für viele Menschen. Sie verstehen diese Vorgänge nicht. Sie spüren einfach, dass sie nicht mehr ernst genommen werden. Und das fördert natürlich das große Unbehagen, in dem wir stecken. Und die Parteienlandschaft bildet diese Problemstellungen heute nicht mehr ab.
Beobachtet René Rinoff. Und weiter. Die Finanzkrise wird zur Vertrauenskrise. Tabus bröckeln. Möglichkeiten zur Regulierung der Finanzmärkte werden diskutiert. Zugleich tauchen Ansätze für ein neues Bewusstsein auf, etwa wenn Rechte wie Charles Moore ihr Herz für linke Analysen entdecken. Aber ein deutlicher Kurswechsel ist das alles noch nicht. Die Auseinandersetzung fängt erst richtig an.
Wachsendes Unbehagen, das war ein Bericht von Inlandredaktor Sascha Buchbinder. Musik. Seine Schaffenskraft kannte kaum Grenzen. Er entwarf das Studiodesign für die Tagesschau, schuf Konzepte für Großraumbüros und ganze Flughäfen. Daneben kreierte er aber auch Möbel, Lampen, Fahrräder oder Uhren. Hannes Wettstein war einer der innovativsten und einflussreichsten Gestalter der Schweiz. Jetzt, 3 Jahre nach seinem Tod, zeigt eine Ausstellung der ETH in Zürich die Vielfalt seines umfassenden Werks. Romana Costa.
Weil ihm eine Leuchte wertvollen Platz auf seinem Arbeitstisch raubte, entwarf Hannes Wettstein kurzerhand eine andere, die Leuchte Snodo. Diese konnte er neben seinen Tisch stellen. Das war 1980, der Anfang einer Erfolgsgeschichte. Damit war Hannes Wettsteins erster Entwurf geboren, der prompt auch zu einem Designklassiker wurde. Über 300 folgten.
Meine Arbeit ist aus Interesse entstanden. Und ich glaube, dass die Interesse heute nicht ausschließlich auf die reine Formgebung sich bezieht und wie ein Produkt entwickelt wird, sondern auch auf den Kontext.
Sagte Hannes Wettstein einst gegenüber Schweizer Radio Dieres. Ihm ging es also nicht bloß um den einzelnen Gegenstand, um Ästhetik, ihm ging es um mehr, um ganze Lebensformen. Er wollte verbessern und Grundsatzlösungen finden. Das Rüstzeug dazu hat der gelernte Hochbauzeichner sich selbst angeeignet.
Ich bin vielleicht Autodidakt geworden, sicherlich nicht, weil ich mir das so vorgestellt hatte damals, sondern weil ich sah da keinen Nährboden für meine Interessen bezüglich Universitäten. Also ich interessiere mich eigentlich für ganz andere Dinge mehr als fürs Design. Das Design ist so eine Art Ausdrucksform dieser verschiedenen Auseinandersetzungen.
Hannes Wettsteins Entwürfe waren schlicht und klar. Ohne Schnörkel, ohne Firlefanz. Und in dieser Einfachheit schön. Die Ausstellung in der ETH Zürich zeigt erstmals Wettsteins Lebenswerk, von den Entwürfen bis zu den Endprodukten. Mittlerweile oft viel kopierte Design-Ikonen, von der auf Drahtseilen aufgespannten Leuchte bis zum weißen Unisex-Fahrrad, vom schwarzen Füllfederhalter bis hin zur Digitaluhr und vom modernen Fernsehstudio bis zur noblen Hoteleinrichtung. In seiner 30-jährigen Schaffensperiode entstand also nicht bloß ein erstaunlich umfassendes Werk, sondern auch ein vielseitiges. Stefan Hürlemann, der mit Wettstein zusammengearbeitet hat.
Es ist eindrücklich zu sehen, wie breit das Schaffen von Hannes Wettstein war. Es ist eindrücklich zu sehen, dass die Qualität sehr durchgängig ist. Und das hat sicherlich mit seiner Art des Gestaltens zu tun.
Nämlich umfassend zu denken. Dabei war ihm auch die Arbeit mit seinem Team wichtig. Seit Hannes Wettstein vor 3 Jahren mit bloß 50 Jahren gestorben ist, führt nun Hürlemann mit dem Studio Hannes Wettstein sein gestalterisches Erbe weiter.
Er war auf jeden Fall nicht der Designer, der formalistisch gestaltet hat, sondern er hat eigentlich das Leben beobachtet, seine Dinge um sich herum analysiert, versucht zu verstehen und eben dann auch häufig versucht, sie zu verbessern. Und dieser Motor, dieser Forscherdrang, der geht eigentlich durch sämtliche seiner Arbeiten hindurch.
Hannes Wettstein war ein Tüftler und sprudelte nur so von Ideen. Auf dem internationalen Designparkett genoss der in Zürich lebende Designer bereits zu Lebzeiten großes Ansehen. Nun sollen auch alle anderen erfahren, wie er ihren Alltag entscheidend mitgeprägt hat.
Just am Tag, an dem der Friedensnobelpreis vergeben wird, feiert einer seinen 80. der diesen Preis schon seit 27 Jahren in der Tasche hat. Desmond Tutu, der anglikanische Erzbischof aus Südafrika. Tutu wurde 1984 für sein mutiges Engagement gegen die Apartheid geehrt. ARD-Korrespondent Klaus Stecker über eine der wichtigsten Stimmen des schwarzen Protests.
I'm dreaming! Wake me up!
Ist er eigentlich noch normal? Fragt man sich bisweilen, wenn der kleine Erzbischof wie hier vor einem Milliardenpublikum vor der Fußball-WM mit Nationaljersey und gelber Pudelmütze den Kasper gibt.
Ja, 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 ja.
Nein, normal ist der nicht, aber gerade deshalb so einzigartig, impulsiv, fröhlich. Traurig oder erzürnt, wie nach den fremdenfeindlichen Exzessen seiner Landsleute 2008. Ubuntu, das Schlüsselwort der Südafrikaner für gegenseitiges Verständnis und Toleranz. Was ich bin, bin ich nur durch andere geworden. Ubuntu, schrie er, die Südafrikaner sollten die Klappe halten und das Wort nie wieder erwähnen.
Ubuntu, 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 Ubuntu.
We should shut up and not use it ever again.
Er, Tutu, hielt nie die Klappe. Nicht zu Apartheid-Zeiten, als er, als erstes schwarzes Oberhaupt der anglikanischen Kirche, die Rassentrennung brandmarkte. 1984 bekam er dafür den Friedensnobelpreis. Und er schwieg auch nach der südafrikanischen Wende nicht. Wagte es sogar, den semi-heiligen Nelson Mandela für sein hohes Präsidentengehalt zu kritisieren. Mandela lenkte ein. Seine Nachfolger Mbeki und Zuma tun das nicht mehr. Ihre Dienstwillensammlung und Fahrzeugflotte würde jedem Hofe Ehre machen. Zumas 4 Ehefrauen genießen allesamt First-Lady-Status, ein kostspieliger diplomatischer Albtraum.
They come from that background. They shouldn't have forgotten.
Sie kommen doch alle aus einfachen Verhältnissen, aus einer Zeit der Unterdrückung. Haben Sie das vergessen? Wundert sich Tutu offen. Mit Robert Mugabe legte er sich an, forderte ihn zum Rücktritt auf, musste sich daraufhin als verbitterter kleiner Bischof verhöhnen lassen. Tutus größte Leistung bleibt die Wahrheits- und Versöhnungskommission TRC, in der er 5 Jahre lang Opfer und Täter der Apartheid zusammenbrachte und die bis heute als Vorbild für viele andere Konfliktländer gilt. Der durchschlagende Erfolg blieb aus, weil sich nur wenige Täter stellten, aber jeder ist aus den Anhörungen verändert hervorgegangen, beharrt Tutu. Und prägt einen seiner markanten Lehrsätze.
It is far better.
Es sei viel besser, einen Freund zu haben als einen Feind. Und wenn dein Feind zum Freund wird, umso besser.
Your enemy can become a friend, all the better.
Versöhnung, Vergebung ist sein Credo. Umso enttäuschter ist er über die Weißen, die zu wenig Demut zeigten, so Tutu. Gerade schlug er eine Weißensteuer vor, um sie zu erinnern. Und erntete ein vernichtendes Echo dafür. Tutu ist und bleibt die Stimme des Gewissens in Südafrika. Eigentlich hatte er sich ja schon vor einem Jahr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um mit seiner Frau endlich in Ruhe Rooibos-Tee trinken zu können. Irgendwie aber scheint das nicht geklappt zu haben.
Das war Tutu, der launige Querdenker. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Thomas Küenzi, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.